Hallo Hockeyfreunde und willkommen zum Anaheim Ducks Talk und willkommen zur nächsten Sonderfolge in der Offseason. Also wäre ich wundert, dass wir jetzt hier keine News oder so besprechen. Die Folge wird im Vorfeld aufgenommen und wird dann ja veröffentlicht, wenn es denn passt mit den anderen Sonderfolgen. Und heute lange vorgenommen und heute ist es soweit. Wir reden über die NHL-Saison aus Anaheim Ducks Sicht der oder des Jahres 2006, 2007. Ja, langes her. Lass uns da gleich am besten einmal durchstarten und beginnen erstmal mit so allgemeinen Sachen. Wir haben 30 Teams in der Liga und die Saison wurde gespielt vom 4. Oktober 2006 bis zum 6. Juni 2007. Top Draft Pick war Eric Johnson von den St. Louis Blues und Awards weiter, da glaube ich, kommen wir besser einmal später zu. Gucken wir uns jetzt einmal so, ich würde sagen, lass uns da einfach komplett reingehen und zwar in die Trades der Ducks. Das Sommermärchen war im Folgengange, ich glaube, ne? WM-Finale 2006, leider ohne unsere DEB, wollte ich schon sagen, DFB-Jungs. Und seid es mir verziehen, ich will das hier eigentlich so real wie möglich machen. Also ich habe mir natürlich ein bisschen was rausgesucht, will aber so viel wie es geht aus meinen Erinnerungen erzählen. Deswegen kann es sein, dass wir mal so ein bisschen abschweifen vielleicht auch. Ja, 3. Juli wurde ein Trade gemacht. Wir waren mitten im Sommermärchen. Und ja, alles war mit Fußball voll. Ich war na klar, habe auch die WM verfolgt. Also alles andere wäre hier auch irgendwo nicht glaubwürdig, ist ja auch klar. War aber natürlich schon mega drin, sofern das möglich war zu dem Zeitpunkt. In Anaheim, riesen Eishockey-Fan natürlich. Denk mal, mittlerweile kennt ihr meine Geschichte. Und war dann tatsächlich echt geflasht, dass wir echt einen, also wirklich einen großen Trade in die Wege geleitet haben. Wir haben Top-Defender Chris Pronger von den Edmonton Oilers ertradet. Abgegeben haben wir Geoffrey Loophole, eine Ladislav Smith, First-Round-Pick 2007, Conditional First-Round-Pick 2008 und ein Second-Round-Pick 2008. Das war ein kompletter All-In-Move. Jetzt rückblickend natürlich. Vielleicht auch zu dem Zeitpunkt. Man hatte vielleicht Anaheim gar nicht als Contender auf dem Schirm, aber man ist da aggressiv rangegangen im Sommer und hatte eine, ja, der besten Verteidiger und was natürlich rückblickend einer der großartigsten Entscheidungen war. Denn gab es natürlich so Trades, die so mich ein bisschen aufhorchen lassen. Vitali Wischnewski, warum auch immer, den ich irgendwie cool fand, wahrscheinlich auch durch NHL, also dieses Videospiel. Und der wurde abgegeben nach Atlanta. Ja, Atlanta Thrashers, die gab es noch. Wir erhalten dann einen Second-Round-Pick 2007, Conditional, Viert-Runden-Pick 2008 und Carl Stewart, der mir jetzt leider, es sei mir verziehen, nicht um die Aufnahme. Genau, dann gucken wir auch gleich einmal weiter. Ich dachte gerade, die Aufnahme läuft gar nicht. Aber gucken wir weiter. Wir geben ab Stanislav Hristov, kriegen von den Phoenix Coyotes einen Third-Round-Pick 2007 oder 2008, also auch conditional. Ja, ich würde es aber weiterhin so behalten, dass wir nicht kleinere Trades auch nicht so durchgehen, sondern das nach und also was mir so auffällt, besprechen. In der Saison wurde noch für einen gewissen George Parros getradet. Open to switch hieß es da, Third Round Pick 2007 gegen einen Second Round Pick 2007. Das gucken wir mal weiter, sonst ja, die kriegen noch Brad May in der Saison zum Ende der Deadline oder Richtung Deadline von der Colorado Avalanche. Brad May für Michael Wall. Sonst ja, gehen wir noch Shane O'Brien ab, kriegen dafür einen First Round Pick von den Tampa Bay Lightning. Gehen aber für auf den Third-Round-Pick ab und erhalten Gerrit Coleman. Nichts. Was haben wir sonst gemacht? Free Agency? Ja, yep. Gucken wir rein. Sagt mir alles. nicht so wirklich viel, außer, ja, doch drei Spieler. Auf jeden Fall Sean Thornton. Von denen habe ich einen. Kennt ihr diese Player-Shirts? Habe ich jetzt auch letztens vor der abgelaufenen Saison jetzt eins von Leo Carlsson gekauft. Also es ist wie ein Trikot halt als Shirt. Ja, hinten auch so beflockt, also ne, mit Namen und Nummer. Hatte ich von Sean Thornton. Ja, genau. Frag mich nicht warum. Fand ich cool. Er wollte eigentlich nur ein Duck-Shirt haben, so ein Player-Shirt. Dachte so bei eBay, ja, irgendwie, ne, für wenig Geld geschossen. Wer da drauf ist, ist egal. Sean Thornton, let's go. Also von denen habe ich ein Player-Shirt, das habe ich auch noch. Ist mir viel zu groß, aber egal. Ian Moore von Boston Bruins wurde geholt. Und jetzt deutschsprachig. Am 25. Mai 2007, also auch Richtung Ende der Saison, von den Davos aus der Schweiz, Jonas Hiller, wurde erstmal mit einem Einjahresvertrag gesigned. Ja, welche Spieler haben uns verlassen? Jeff Friesen ging nach Calgary. Wir gehen auch hier wieder nur die Bekannten durch. Ja, Ruslan Saley zu Florida, später dann in Russland gespielt und leider Gottes bei dem tragischen Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Und ja, natürlich auch ein Spieler, der mir auch bewusst war schon damals und den ich natürlich auch von den NHL-Spielen kannte. Was haben wir sonst gemacht? Wir haben Andy McDonald gehalten in so einen Dreijahresvertrag. Chris Kunitz hat einen neuen Zweijahresvertrag bekommen. Francois Beauchemin, Zweijahresvertrag. Ilja Bryskulov, Zweijahresvertrag. Samuel Parson, 2 Jahre. Genau, das war das erstmal. Ja, gehen wir einmal zum Draft. Mark Mitera, Defender. University of Michigan, erste Runde, Pick Nummer 19. Genau, ja. Dann lass uns jetzt einmal ganz gerne ins Team im Allgemeinen gucken, nachdem wir die Neuzugänge und Abgänge besprochen haben, einmal dieses, ja, schon wirklich großartige Team einmal durchzugehen. Da beziehen wir uns auch auf die bekannten Spieler, aber das Team war eigentlich gespickt mit sehr bekannten und talentierten Spielern. Aber lass uns anfangen. Teemu Selanne, Andy McDonald, Scott Niedermeyer, Chris Kunitz, Chris Pronger, Ryan Getzlaff, Dustin Penner, Corey Perry, Beauchemin, Sammy Paulson, Todd Marchand, Travis Moan, Sean O'Donnell, Rob Niedermeyer. Um jetzt nur wirklich die ersten zu nennen. Im Tor natürlich John Sebastian Giguère, Ilja Bryskulov, Backup. Wir haben, ja, Drew Miller können wir vielleicht auch noch kennen, Ryan Carter, kam nicht so wirklich zum Einsatz, aber danach auch einige Jahre in der NHL verbracht. Wirklich ein sehr, sehr starkes Team, was wir da, ja, auf die Saison 2006, 2007 losgelassen haben, aber man konnte es natürlich, noch nicht ahnen, welche Ausmaße das Ganze annimmt oder, ja, welche Ziele man da erreichen könnte. Es war, versuche mich da wirklich jetzt mal ganz gut zurückerinnern, sehr, ja, man hat sich schon gefreut auf die neue Saison. Man hat gemerkt, ey, Chris Pronger spielt jetzt in Anaheim. Das ist schon echt krass, ne? Teemu Selanne kam ja dann auch wieder zurück. Und man dachte so, ey, haben wir jetzt echt ein gutes Hockey-Team? Das sind schon Moves, die kannte man so gar nicht von unseren Ducks. Damit meinte ich jetzt natürlich nur den Chris Pronger-Trade, Scott Niedermeyer. Also Wahnsinn, was man da hatte. Und so gingen wir rein in eine Saison, die am Samstag, den 7. Oktober, startete mit einem 4-3-Sieg gegen die Los Angeles Kings. Gleich im, ja, Rivalry-Game erfolgreich gewesen. Wir haben generell die ersten drei Spiele gewonnen. An Spieltag 3 den ersten Shutout eingefahren mit 2-0 gegen die St. Louis Blues. Es gab dann auch mal zwei Niederlagen, dann aber auch wieder vier Siege. Und generell viel, viel gewonnen. Wenn ich das so überblicke, hat man ja so fast schon 4-1-Quote gehabt immer im Durchschnitt da. Dann gab es mal so, ich gucke hier gerade mal, so um Dezember, Ende Dezember rum mal vier Niederlagen in Folge, dann eins gewonnen, eins verloren, eins gewonnen, dann wieder vier Niederlagen in Folge. Es wurde auch Spiele verloren, aber man hatte dann auch mal wieder im März zum Beispiel auch 5 Siege in Folge und ja, man hat es geschafft, wirklich erfolgreich zu sein mit dem neuen Team. Und das hat sich natürlich dann auch in der, ja, Tabelle widergespiegelt. Und da waren wir auf Platz 1 im Pazifik, Platz 2 in der Western Conference und hatten einen Rekord 2006, 2007 von 48, 20 und 14. Wir können uns aber generell einfach nochmal so einen Überblick verschaffen. In den Tabellen beginnen wir einfach mal in der Eastern Conference. Wir haben Buffalo an 1, Devils, Atlanta, ja, Atlanta Thrashers, Ottawa, Pittsburgh Rangers, Tampa Bay und die Islanders in den Playoffs. Western Conference, Red Wings, wir an 2, wohl genannt. Vancouver Canucks, Nashville Predators, San Jose, Dallas, Minnesota und Calgary. So ging es rein in die 2006-2007 Playoffs, wo man sich dann vielleicht schon das ein oder andere Mal ausgemalt hat. Aber wie gesagt, man konnte nicht damit rechnen, welche Fahrt das Ganze aufnehmen würde. Es ging los in den Playoffs für unsere Ducks mit dem, ja, Gegner oder Seriengegner Minnesota Wild, wo wir ja die ersten drei Spiele gewonnen haben. 2 zu 1, 3 zu 2, 2 zu 1, immer wieder eng. Und im Tor war die erste Zeit Brishkalov, der den verletzten Giguère vertreten hatte. Dann gab es mal eine 4 zu 1 Niederlage in Minnesota. Aber am 20. April haben wir dann zu Hause alles klar gemacht. Giguère am Tor, wir gewinnen 4 zu 1, gewinnen auch dieses Spiel und auch die Serie 4 zu 1. Denn erwartete uns der nächste Gegner aus Vancouver in der zweiten Runde, dass wir die Serie auch mit 4 zu 1 gewinnen konnten. Mit einem 5 zu 1 Heimsieg, eine 2 zu 1 Overtime-Niederlage dann gegen die Canucks. Aber dann haben wir 3 zu 2 gewonnen, 3 zu 2 in Overtime und 2 zu 1 in Overtime. Also Overtime liegt uns, auch wenn das eine Niederlage in Vancouver auch in Overtime war. Und so gewinnen wir auch 4 zu 1 gegen die Canucks, also wirklich sehr erfolgreich. Und so langsam schlich auch bei mir, wenn ich mich richtig erinnere, die Euphorie ein und die Träume rein, was vielleicht mit diesem Team alles möglich ist. Aber ein alter Rivale wartete denn da auch noch auf uns mit der Revanche schon. Naja, bestimmt noch ein paar Spieler dabei gewesen von der 2003 Playoffs, die ich ja hier auch schon thematisiert hatte. Die Detroit Red Wings, vielleicht der große Favorit. Vielleicht vom Mannschaftsgefüge noch ein Ticken besser, haben auch, ja, wie gerade schon besprochen, eine bessere Regular Season gespielt als wir und hatten, wir können nochmal genau auf die Zahlen gucken, 113 Punkte wie 110. Okay, waren nur 3 Punkte mehr, insgesamt 2 Spiele mehr gewonnen und ja, etwas weniger Tore geschossen, aber dafür auch weniger Gegentore gefangen. Also ist ja, von den Stats her sehr ähnlich, aber wer die Red Wings kennt, hatte gerade zu dem Zeitpunkt da ein Bombenteam. Und so gingen wir rein. Beginnen natürlich die Serie in Detroit und haben das erste Spiel mit 2 zu 1 verloren. Ja, denn aber ging es los. Am Montag, den 14. Mai, der 4 zu 3 Overtime-Sieg in Detroit, folgte dann eine 5 zu 0 Heimniederlage. Aber wir glichen die Serie aus mit 5 zu 3 zu Hause und da stand 2-2 und dann kam es zu diesem legendären Spiel in Detroit. Overtime. Und wir wissen da alle, was passiert ist. Ich habe es in der Vergangenheit auch schon mal gepostet auf Instagram. Ja, Detroit hinterm Tor will die Scheibe rausspielen. Getzlaf hält einen Schläger rein, ziemlich flach. Und Solani mit einem Wahnsinns-Move gegen Dominik Hašek, da muss man überlegen, über welche Spieler wir hier auch sprechen, schlänzt ihn rein zum Overtime-Sieg und wir haben den Matchball zu Hause, was wir dieses Spiel auch mit 4 zu 3 gewinnen können und sind tatsächlich das erste Mal seit 2003 oder das zweite Mal insgesamt in den Finals. Wie war es für mich zum Jahr 2007 die Stanley Cup Playoffs zu schauen? Ja. Ich denke mal, mittlerweile kann man das ruhig erzählen. Durch dubiose Streaming-Angebote war das denn doch irgendwie mal möglich. Es hat zwar die Qualität manchmal ein bisschen drunter gelitten, aber man konnte das schon gut verfolgen. Und Detroit hatte ich auch relativ viel gesehen. Und je nachdem, ich bin zu dem Zeitpunkt noch zur Berufsschule gegangen. Und da war es dann vielleicht mal kein Problem, übermüdet da aufzutauchen. Hat man schon versucht, viel zu gucken. Und sonst konnte man das ein oder andere Highlight dann auch schon sehen. Genau. Und dann waren wir tatsächlich in den Stanley Cup Finals. War wirklich kaum zu glauben irgendwo. Und man war da auf ein Team getroffen von den Ottawa Senators natürlich mit Christoph Schubert, wer beim Hockey Day in Germany in Düsseldorf auch dabei war, wurde das ja auch nochmal thematisiert. Schubert hat ja da auch eine Rolle gehabt bei den Senators. Und ja, so kam es zum Duell unserer Ducks gegen ja, einen deutschen Nationalspieler, wo man natürlich auch gedacht hat, hey, natürlich willst du deine Ducks siegen sehen, aber dass nochmal ein Deutscher den Stanley Cup gewinnt, wäre auch nicht schlecht. Aber na klar, überwiegt natürlich der Glaube und ja, die Forderung, der Wunsch, dass dein Team, die Anaheim Ducks, den Stanley Cup gewinnen und damit Meister der National Hockey League sind. Aber wir gucken nochmal rauf. Wir gucken uns nochmal jetzt Ottawa an, würde ich vorschlagen, was, ja, wie die so in die Saison nochmal detailliert reingekommen sind. Ging jetzt vierter in die Playoffs, wir hatten es gesagt. 48 Siege, damit genauso viel Siege wie wir eingefahren und 105 Punkte und haben sich da auch durchgesetzt in den Playoffs. Wir gucken uns da nochmal gerne den Playoff-Baum einmal an. Wo haben wir sie? 4 zu 1 gegen Pittsburgh, 4 zu 1 gegen die Devils, 4 zu 1 gegen Buffalo. Also Chapeau, stark durchgesetzt, kannst du gar nicht anders sagen. Und so ging es rein in die Stanley Cup Finals. Spiel 1, 29. Mai. Ich habe es live gesehen, so wie jedes Spiel. Komplett auch in den Finals. Und ich habe ja hier auch schon mal das ein oder andere Mal von meinem Kumpel, der Red Wings-Fan ist, gesprochen. Und jetzt möchte ich euch nochmal eine Geschichte, Anekdote erzählen. Der war zum Zeitpunkt, kam er so ein bisschen rein ins Eishockey. Hatte noch nicht um so ein bisschen Detroit-Tendenzen, aber hat noch nicht so ausgerufen, hey, das ist mein Team. Und war somit auch sein erstes Eishockeyspiel, was er halt gesehen hat, mit mir Spiel 1 Stanley Cup Finals. Und ja, habe ihn dann zum Eishockey auch gebracht, so wie ich das gerne Leuten für Eishockey begeistere, aber das ist eine andere Geschichte. Naja, auf jeden Fall konnte ich dann dazu bringen, mit mir dieses Spiel zu gucken. Und ja, genau. Ottawa ging 1-0 in Führung durch Alfredsson, das weiß ich auch noch ganz genau. Und dann war natürlich schon der Panik-Button bei mir an. Und ich hatte ihm im Vorfeld auch erklärt, hey, das ist eine Serie, das ist nicht nur das eine Spiel. Und wer zuerst 4 Spiele gewinnt, hat's. Und ich gucke gerade nochmal nach, Daniel Alfredsson hat das gar nicht gemacht, das Tor. Das war Mike Fischer im Powerplay. Okay. Oh ja, klar. Ist jetzt auch schon ein paar Tage her, liebe Hockeyfreunde. Naja, auf jeden Fall, aber die Geschichte an sich, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Wir machen das 1-1, Andy McDonald. Die Senators gehen wiederum in Führung mit 2 zu 1. Und wir machen durch Ryan Getzlaff, Wahnsinn, wie jung der da war, Corey Perry auch. Ich konnte auch keine Ahnung, was die für eine Karriere dann haben werden. Mit dem 2 zu 2. Und dann waren noch so rund 3 Minuten zu spielen. Ja, wir machten dann das 3-2, aber kurz vorm 3-2 meinte dann mein Kumpel so, hey, steht es unentschieden? Was passiert denn? Gibt es jetzt eine Verlängerung denn? Penalty schießen oder, ne, so mit Serien, wir hätten das erklärt, auch noch nicht so vertraut. Dann meinte ich ihn, ja, wenn es ein Overtime gibt, dann, oder er hatte dann seine konkrete Frage, genau so war das. Seine konkrete Frage war, wie lange geht so eine Overtime? Und ich ihn meinte zu ihm, es wird halt generell erstmal so lange gespielt, bis ein Tor fällt. Ne? Es gibt ja immer so dritte Overtime und sowas, da konnte er gar nicht glauben. Ne? Aber das ist richtig witzig, mich da jetzt auch irgendwie zurückzuerinnern. Also war schon eine coole Zeit. Und aber Travis Moan erlöste uns. Und wir gewinnen 3 zu 2 zu Hause und siegen 1-0 oder liegen 1-0 in der Serie denn vorne. Nach Spiel 1 kommt ja bekanntlich Spiel 2. Und da war auch wieder ein Heimspiel am Start, dass wir mit 1-0 gewinnen. Also minimalistisches Eishockey, kannst du fast sagen, obwohl wir ja überlegen waren mit 31 zu 16 Schüssen. Aber Samuel Parson erlöste uns ja, gegen Ende des dritten Drittels, nach 14 Minuten im dritten Drittel mit dem goldenen Tor. Und so gewinnen wir diese Partie und führen 2-0 in der Serie und mussten dann nach Kanada. Und das waren sehr, sehr wilde Spiele, sehr emotional, auch nur vom TV, wie die Kanadier die Nationalhymne gesungen haben. Ich weiß gar nicht mehr, ob das im ersten Auswärtsspiel war oder dann im Spiel 4, wo Selanne kurz vor vorm Spiel dann sich am Tor so abstürzt und einfach in die Menge guckt, gibt es so ein Foto von einem ganz, also ganzes Stadion rot gehalten, halt für die Senators. Wahnsinnsbild, Wahnsinnsatmosphäre. Und wir können auch da wieder in Führung gehen durch Andy McDonald im Powerplay. Aber da waren die Sens halt echt mit einer Gewalt unterwegs und können das Spiel insgesamt oder am Ende mit 5:3 gewinnen. Wir ja, führen sogar nochmal im zweiten Drittel durch Ryan Getzlaffs siebtes Tor in den Playoffs mit 3:2. Aber dann kommt Daniel Alfredsson im Powerplay mit dem 3:3, dann 3:4, 3:5. So holt sich die Senators den Sieg und war dann natürlich auch euphorisiert in Spiel 4. Und das kann ich mich auch echt noch daran erinnern, was da für eine Atmosphäre war. Vom Gefühl her, das sagen jetzt leicht auch die Statistiken, die ich jetzt das erste Mal seit langem wieder sehe, vom Gefühl her war Ottawa da klar besser, führte auch 1:0. Eine Sekunde vor Ende des ersten Drittels machte Daniel Alfredsson wiederum im Powerplay das 1:0 für die Senators. Und ich war wirklich, das weiß ich echt noch ganz genau, sehr gespannt, wie wir da aus der Drittelpause kommen. Aber wir kamen sehr gut aus der Drittelpause und haben das Spiel ein bisschen an uns reißen können. Andy McDonald im Doppelschlag, genau 60 Sekunden oder innerhalb von 60 Sekunden mit seinem achten und neunten Tor in den Playoffs und wir führen 2:2 in seinem Spiel, wo ich mich, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, dass Ottawa eigentlich gehörte. Bekannter Danny Heatley kam dann nochmal ran. Oder machte das 2:2. Vorlage übrigens Patrick Ease, der dann auch nochmal rund, nein, nicht ganz 10 Jahre später, denn bei uns war tatsächlich. Jason Spezza mit seinem 15. Vorlage auch von den Senators, also auch ein gutes Team gehabt, die Sens. Und Ottawa, so habe ich es im Kopf, in den Erinnerungen, spielte dann wirklich aus 3:2, war besser. War nicht überlegen, aber war besser. Wir kamen irgendwie nicht so ganz weiter in die Partie, aber Justin Penner machte nach 4 Minuten im dritten Drittel den entscheidenden Treffer und dabei blieb es dann auch tatsächlich. Wir gewinnen diese Partie 3:2 und führten tatsächlich mit 3:1 in der Serie und hatten dann dieses Heimspiel und die Möglichkeit zu Hause den Stanley Cup zu gewinnen. Es war wirklich unglaublich einfach. Das ist das, was man jahrelang immer nur an der PlayStation oder noch am Computer bei EA Sports NHL erreichen konnte, war jetzt real oder kurz davor real zu werden. Und ich war mega aufgeregt vor der Partie, das weiß ich auch noch ganz genau. Mal kurz überlegen, wie alt war ich da? Ich wurde denn 19, glaube ich. Und war gerade auf dem Weg oder musste dann zur Berufsschule, das weiß ich auch noch. Und natürlich früh aufgestanden, das Spiel geguckt. Andy McDonald, wirklich mein Held damals auch. Ryan Getzlaff und Ryan Getzlaff und Corey Perry waren ja mehr so in der dritten Reihe. Und ja, aber Andy McDonald im Powerplay mit dem 1:0, Rob Niedermeyer mit dem 2:0, Daniel Alfredsson auch super Playoffs gespielt. Nochmal mit dem Anschluss, Travis Moan dann aber mit dem 3:1. Und die Sens kamen nicht auf. Shorthanded, Alfredsson noch mit 2:3, aber dann nahm alles seinen Lauf, François Beauchemin mit einem Wahnsinns-Schlagschusstor. Das habe ich auch noch vor Augen. Die Scheibe ist irgendwie frei, zentral vom, und er nagelt das Ding rein. 4:2, Travis Moan 5:2. Denn so mehr oder weniger Eigentor, das weiß ich auch noch. Ich müsste euch mal die Highlights angucken. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, hatten die Sens die Scheibe hinterm Tor unbedrängt, wollten dann nach vorne skaten, kam irgendwie ins Trubeln. Hinter, und dann war der Puck hinter dem Tor irgendwie Puckverlust und dann die Scheibe hinter dem Schoner vom Goalie und dann drinnen. Corey Perry kriegt das Tor gut geschrieben. 6:2, 3 Minuten vor Schluss. Das Ding war durch. Ich weiß noch, wie ich das nicht glauben konnte. Guck auf die Uhr, noch 10 Sekunden läuft so runter. Oh, und dann diese Ekstase. Wahnsinn. Die Anaheim Ducks sind 2007 tatsächlich Stanley Cup Champion und holen sich da das erste Mal den Stanley Cup. Wahnsinn. Es ist, war nicht in Worte zu beschreiben. Man hat da lange darauf hingefiebert, hat damals schon, ist man nachts aufgestanden, die Spiele irgendwie geguckt, versucht alles wie Mögliche zu verfolgen. Und die Anaheim Ducks tatsächlich unser Team hier. tatsächlich Stanley Cup-Sieger, irgendwo auch verdient. Ein Wahnsinns-Saison gespielt, Wahnsinns-Playoffs gespielt. Und das spiegelte sich natürlich auch in den Awards irgendwo wieder. Scott Niedermeyer wurde bester Spieler der Playoffs, also die Conn Smythe Trophy gewonnen, MVP der Playoffs. Scott Niedermeyer, Wahnsinns. Also allein, dass wir den nach Anaheim geholt haben und dennoch einen Chris Pronger dazu geholt haben, das war wirklich Wahnsinn, was wir da für ein Team auch hatten. Und dass wir auch dieses Red Wings Team da irgendwie ausscheiden konnten mit Pavel Datsyuk, Niklas Lidström, das waren auch die, die dann auch Trophäen geholt haben. Niklas Lidström auch mit der James Norris Memorial Trophy, also für den besten Verteidiger, ausgezeichnet worden und oder besten Defense Player, so heißt es ja richtig. Und die hatten Dominik Hasek im Tor. Das war, da hast du vielleicht schon gemerkt, dass das wahrscheinlich klappen könnte mit dem Stanley Cup jetzt rückblickend vielleicht auch, dass du dieses, wenn du dieses Team schlägst, dass das wahrscheinlich der härteste Gegner würde in den Playoffs. Und das hat unser Team damals geschafft. Und auch die Mannschaft, was man überlegt, was die denn danach denn für Wege noch gegangen sind. Andy McDonald verließ dann Anaheim auch. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Gefühlt ein Jahr später auch schon mit dem Trade, glaube ich, zu den San Luis Blues. Ja, man kann sich auch immer sicher sein. Das ist, finde ich immer sehr sentimental und macht immer was mit mir, wenn man dann so überlegt, dass dieses Team, was da sich zusammengefunden hat, so in der Konstellation halt nie wieder zusammenspielen wird. Das hast du bei anderen Teams auch, ne? Also es ändert sich ja immer was, aber dass dieses Team sich noch relativ schnell irgendwo aufgelöst hat. Scott Niedermeyer hat ja noch weitergespielt. Bin ich der Meinung. Das müsste man vielleicht nochmal nachgucken. Das ist. Also doch, ne? Da hat er dann noch weitergespielt und hörte dann irgendwann auf. Das können wir ja gerne nochmal nachgucken, Hockey-Freunde. Ich denke mal, das ist vielleicht nochmal ganz interessant. Genau, bis 2010. Also eine aktive, ja logisch, der hat ja 2010 als Captain von Team Kanada dieses olympische Finale in Vancouver halt mit Sidney Crosby und Co. gewonnen. Ist ja ganz klar, dass der dann ja, da auch gespielt hat bis 2010. Ich muss mal ehrlicherweise gucken, ob das auch so lange bei uns war. Ja, tatsächlich hat nur bei den Devils gespielt und bei uns bis 2010 und ja, Wahnsinn. Genau, er hat ja dann seine Karriere beendet, kam er ja dann auch nochmal wieder und dann wurde ja Pronger auch Kapitän und für die Saison 2008, 2009 kam er ja dann wieder, hat er dann nochmal die 2 Jahre gespielt. Genau, jetzt, ja, wie gesagt, liebe Hockeyfreunde, entschuldigt das bitte, ist schon ein paar Tage her und war dann auch, genau. Bis 2010 bei uns. Chris Pronger hat noch bis 2012 gespielt. Bei uns bis 2009. Und dann ging es ja für ihn weiter bei den Flyers. Und gehörte ja auch zu Team Kanada 2010. Ja, Giguère. Über den müssen wir vielleicht auch nochmal reden. Ein Wahnsinns-Goalie. Also an seiner Prime wirklich. Überragend 2003 schon als, hatten wir hier auch schon als Thema, als nicht Stanley Cup-Sieger MVP der Playoffs geworden. Das ist schon absolut irre und gehörte natürlich ganz hoch angerechnet. Gucken wir mal, Giguère hat ja bis 2014 gespielt, da gab es ja auch nochmal das Ding, wo Solani halt aufhörte, dann gegen Corrado spielte in seinem letzten Spiel und dann diese Ehrenrunde mit Giguère drehte, auch sehr emotional, wo Giguère dann ja Torhüter bei den Avs war. Und für Giguère war 2010 auch Schluss bei Anaheim. Dann wurde ja so mehr oder mehr dann Jonas Hiller Starting Goalie. Es ging weiter dann nach Toronto und dann da war dann ein Jahr oder eine Saison und dann nochmal 3 Jahre bei der Avalanche. Und ja, ist natürlich immer herzlich willkommen in Anaheim und klar, Stanley Cup Champion bist du für immer. Und hat auch 2004 in Tschechien mit Team Kanada auch mal Gold geholt und kann wirklich auf eine sehr stolze Karriere zurückblicken. Ja, wir haben viele, ne? Ryan Getzlaf jetzt ja relativ kürzlich aufgehört. Corey Perry spielt immer noch mit 40, 41. Und dem war ja leider auch vergönnt, den zweiten Stanley Cup zu holen, weil, glaube ich, in den letzten, jetzt diese Saison zählen wir mal nicht mehr, in den letzten 6 Jahren fünfmal im Finale, was ja auch völlig verrückt ist. Und ja, so haben wir dieses Anaheim Ducks Team, was den Stanley Cup gewonnen hat und wo ich das aus deutscher Sicht gar nicht so glauben konnte, dass der Weg da tatsächlich mal hinführen kann und wir aus Deutschland natürlich da auch schon die ersten Möglichkeiten geschöpft haben, die National Hockey League irgendwie live zu sehen durch irgendwelche dubiosen Streaming-Angebote, was vielleicht das eine oder andere Mal schiefgegangen ist, aber da, wo es drauf ankam, hat es funktioniert und da bin ich weiterhin sehr happy drüber und so konnte man das damals verfolgen, kann man sich jetzt ja kaum ausdenken und ja, war irgendwie eine schöne Zeit, so kurz nach der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland, denn dieses Ereignis zu haben. Ja, diesmal mit einem Happy End, auch ganz klar. Und ja, so war es Stanley Cup Champion. Und ja, war einfach cool. Ein Bombenteam gehabt, jetzt auch rückblickend, was für tolle Charaktere auch drin zu haben. Ne? Ryan Getzlaf kam, oder nahm sein NHL-Weg nahm auch mit Corey Perry zusammen so richtig Fahrt auf. Ne? Du hattest mit Scott Niedermeyer jemanden drin, absolute Hockey-Legende. Sein Bruder Rob Niedermeyer auch zu dem Zeitpunkt wirklich gut gewesen. Chris Pronger hatte ich ja auch schon tausendmal erwähnt. Jetzt hier Andy McDonald, auch Dustin Penner, Samuel Parson, der auch ganz andere Zeiten schon bei Anaheim mitgemacht hat. Ne? Wir hatten es in der 2003er Episode hier auch, ne? Die ja auch erfolgreich war, aber auch da, ich habe ja auch über die Jahre davor gesprochen. Der war ja auch schon Teil von dem Team und das ist alles mitzumachen, das ist natürlich grandios. Da fällt mir gerade noch ein, lieber Hockey-Freund, ich hatte denn da 2007 mir immer Bilder abgespeichert im Internet, also ganz einfache Bilder gespeichert von den Spielen, was du so rausnehmen konntest und hatte dann über den, wer kennt ihn noch, den kostenlosen Windows Movie Maker ein Video erstellt. Es geht so ein paar Minuten und da habe ich den, also die mit den Bildern dann immer so die das Stanley Cup Final irgendwie so als Video erstellt. Also da war ja sowas alles noch in den Kinderschuhen. Und das müsst ihr euch irgendwie mal präsentieren. Ich muss mal kurz überlegen, wie ich das mache. Lohnt sich das da einen YouTube-Channel zu erstellen, das dann hochzuladen, ohne da irgendwelche das großartig zu dingsen oder da jetzt irgendwie YouTuber oder sowas zu werden, aber vielleicht ist das ja auch irgendwie mal ein Weg, den man einschlagen könnte. Das dann werde ich mal überlegen, wie wir das irgendwie machen. Das glaube ich, ist ja vielleicht für den einen oder anderen Quatsch oder für den einen oder anderen auch interessant. Da überlege ich mir mal was. Und ich denke, das soll es für heute dann auch gewesen sein. Wir sind ein bisschen mehr als eine halbe Stunde. Wir haben hier locker aufs Erinnerung erzählt, ein bisschen was nachgelesen. Und ja, vielleicht war ja einer von euch da auch schon dabei. 2006, 2007 kann sich da so ein bisschen zurückerinnern durch die Saison, wie er das so wahrgenommen hat. Schreibt das gerne in die Kommentare, schreibt mir gerne bei Instagram. Ich versuche das hier einfach locker flockig immer, ohne großartig jetzt alles nachzulesen im Detail, da einfach aus Erinnerung auch viel zu erzählen. Ich denke mal, das macht diesen Podcast auch irgendwie aus. Und ja, das soll es für heute gewesen sein. Stanley Cup Sieger 2007, die Anaheim Ducks. Macht's gut, haut rein und ciao.
Michael Schumacher war jahrzehntelang einer der sichtbarsten Menschen der Welt. Siebenfacher Formel-1-Weltmeister, Nationalheld, globale Ikone. Und doch nach einem Skiunfall 2013 verschwindet er fast vollständig aus der Öffentlichkeit. Und genau da beginnt unser aktueller Fall. Reporter belagern seine Klinik. Ein Journalist soll sich als Priester verkleidet haben. Später wird sogar Schumachers Krankenakte gestohlen und zum Verkauf angeboten. Aber Tatort Sport erzählt diesmal keinen klassischen True-Crime-Fall, sondern die Geschichte einer medialen Obsession. Warum glauben Millionen Menschen bis heute ein Recht auf Antworten in Sachen Schumacher zu haben? Und wann wird Anteilnahme eigentlich zur Übergriffigkeit? Ich bin Malte Asmus und bei Tatort Sport in der aktuellsten Folge ermittle ich im Fall Michael Schumacher jetzt überall, wo es Podcasts gibt.